ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Salz- und Pfefferstreuer, wir haben Müsli-Kartons, wir haben Milchkännchen.
Schmackofatz-Meilenstein.
Sag mir bitte, wer ich bin.
Ich weiß gar nicht, ob es einen romantischeren Song über einen One-Night-Stand gibt als diesen hier.
Bio, bio, bio.
Die Melodika ist kein schmieriges Instrument, wenn man sie sauber hält.
Ihr seid mir zu logisch. Nach der 3 kommt die 5.
Ich bin Frank König, hallo. Bevor es jetzt losgeht mit Supertramp und Breakfast in America, wollen wir noch unser Rätsel aus Folge 250 auflösen. Besonders schwer schien die Frage nach unserem addierten Alter zu sein. Also wie alt sind Stefan, Benjamin und ich zusammen? Die Antworten, die reichten von 164 bis 250 Jahre. 250, na, so ganz alt sind wir nicht. Aber einer hatte tatsächlich unser Alter zum Zeitpunkt der Aufnahme richtig. Und das ist Winfried Küchler. Und der ist jetzt am Telefon. Herzlichen Glückwunsch nach Erbach an der Donau in schönen Baden-Württemberg.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Hallo Winfried Küchler. Was war denn jetzt die Auflösung? Also das addierte Alter, das war ein bisschen tricky, ne?
Ja. Ich bin auf ein Alter von 164 Jahren mit einer Unsicherheit von 2 Jahren gekommen. Es kommt ja darauf an, ob jeder von Ihnen dieses Jahr schon Geburtstag hatte oder nicht. Also das war meine Antwort zu dieser Frage.
Die stimmte dann, weil ich hatte so ein bisschen rumgedreht. Ne? Also waren 4, als ich mich auflöste. Mein Lieblingsradioversprecher, den ich jemals gemacht habe, das ist wirklich passiert. Und das war dann 1970 und wenn ich da 4 war, bin ich 66 geboren. Und bei Benjamin waren es die 45 Umdrehungen, die eine Single auf einem Plattenteller hat, wenn ich mich recht erinnere. Und bei Stefan war es dieses verzwickte Um-die-Ecke-Denken mit dem berühmten Stones-Konzert an der Copacabana.
Genau.
The Bigger Bang. Und da kommt man dann, wenn man das richtig um die Ecke denkt, auf den Jahrgang 63. Und so kommt man dann 164 raus. Und ja, das Klavier, ne? Das habe ich tatsächlich mit Norah Jones gemeinsam.
Das war ja in der vorigen oder vorvorigen Folge.
Genau.
Haben das ja da.
Wie viel von den 250 Folgen haben Sie schon mitgehört?
Ich habe ja bei 213 oder so bin ich da eingestiegen durch Zufall. Habe natürlich da einige alte dann auch noch nachgehört und ja, seither eigentlich höre ich jeden Montag die aktuelle Folge.
Ja. Genau. Breakfast in America ist heute dran. Können Sie mit dem Album was anfangen?
Ja, natürlich. Das lief da bei uns im Jugendhaus und Jugendclub da rauf und runter.
Das ist so ein Album, was einem einfach das ganze Leben begleitet. Ne? Das ist so Musik, wenn man die hört, dann hat man sofort die Erinnerungen wieder. Werden wir gleich im Detail drüber sprechen. Oh, Winfried, der Pokal ist unterwegs zu Ihnen.
Super.
Dann würde ich sagen, wir freuen uns gemeinsam auf die nächsten 250 Folgen und Sie schicken mir per Mail noch Ihre Adresse und dann mache ich das Paket klar.
Auf jeden Fall.
Ja?
Nee, ich freue mich auf die nächsten 250.
Das ist super.
Und ich hatte ja ein paar Vorschläge schon gemacht, bin ja mal gespannt, ob der eine oder andere dann auch noch kommt.
Wenn ich mich recht erinnere, geht es hauptsächlich um Genesis, ne? Das ist so ihr.
Ja.
Genau. Ja, da haben wir echt, letztes Jahr wollten wir das machen, ne? Mit Selling England by the Pound und dann kam uns hier die Erkältungs- und Corona-Welle dazwischen, sodass wir das nicht gestemmt gekriegt haben. Aber wir sind guter Dinge, dass wir dieses Jahr The Lamp Lies Down on Broadway das Jubiläum feiern können. Vielen Dank, Herr Küchler.
Ja, gerne.
So, Folge 253 der Meilensteine. Es geht um Frühstück in Amerika. Ich habe es eben schon gesagt. Breakfast in America, das erfolgreichste Album von Supertramp mit 20 Millionen verkauften Exemplaren. Eines der meistverkauften Alben überhaupt. Und es war eines der beiden ersten eigenen Alben, die ich je besessen habe. Das andere, Udo Lindenbergs Der Detektiv Rock Revue 2. Wir hatten es ja schon in der Folge zu Sister Sledge. Da habe ich das ja schon erzählt bei We Are Family. Beide Scheiben habe ich zu meinem 14. Geburtstag bekommen. Beide waren aber schon 1979 rausgekommen. Bei Breakfast in America ist das mit Erscheinen dieses Podcasts 45 Jahre her. Und Breakfast in America hatte diesen einen Song, der mir und wahrscheinlich Millionen anderen Teenagern Halt gegeben hat in einer unsicheren Zeit und der Erkenntnis, dass die Welt der Erwachsenen höchst widersprüchlich und zuweilen auch zynisch sein kann. The Logical Song. Please tell me who I am. Sag mir bitte, wer ich bin. Eine ironische Wendung der Geschichte. Ausgerechnet dieser Song, der das Erziehungs- und Bildungssystem anprangert, hat am Ende dazu geführt, dass ich die Schule geschafft habe. Plötzlich war Englisch keine Sprache mehr, die man mühsam erlernen musste, sondern ein Gefühl. Das Supertramp-Gefühl eben. Die Musik hatte geschafft, wozu die Schule bis zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage war. Wie passend, dass wir heute ausgerechnet einen Lehrer dabei haben. Und so einen Musiklehrer habe ich leider nie gehabt. Herzlich willkommen, Sascha Simnovec.
Guten Morgen, Herr König.
Und aus der SWR1-Musikredaktion begrüße ich Katharina Heinius. Hallo Katharina.
Hallo, und ich hatte zum Glück solche tollen Musiklehrer damals.
Ja.
Ohne die wäre ich nicht hier, mit Sicherheit.
Ja, da hast du mir was voraus. Ich hatte nie einen tollen Musiklehrer. Katharina, was war los damals in der Welt, in der Musik und speziell bei Supertramp?
Ganz kurze Anmerkung, was ist heute bei mir los? Also eure Boxen zu Hause, die sind ganz, die funktionieren, die kratzen nicht. Mein Hals kratzt ein bisschen, aber ich hoffe, es ist noch erträglich. Was war los? 1979, der Historiker Frank Bösch, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann. Mhm. Das Jahr 79 als Jahr Null der modernen Zeit gesehen hat in diesem Buch. Und das finde ich total interessant. Im Mai 79 wurde Margaret Thatcher dann zur britischen Premierministerin, die Eiserne Lady. Es gab die erste Weltklimakonferenz in Genf, auf der die Klimaveränderung und der Einfluss des Menschen auf das Klima diskutiert wurde.
Ja, und ich erinnere mich auch an 79 an die Islamische Revolution im Iran. Also der Schah von Persien, ne, der musste ins Exil gehen. Ayatollah Khomeini, der Religionsführer, der Schiitische, kam aus Paris zurück nach Iran und die Revolution brach sich da Bahn. Und das sind ja Sachen, die wir auch bis heute noch in der Weltpolitik haben. Ne? Also Sachen, die damals die Welt entscheidend verändert haben. Und leider bis heute nicht richtig gelöst sind. Das Unterdrückungsregime dort ist ja immer noch da. Und ein anderes Problem waren die Boat People damals. Also Flüchtlingsproblematik. Nicht bei uns vor der Haustür im südchinesischen Meer. Viele Vietnamflüchtlinge unterwegs damals als Spätfolge des Vietnamkriegs. Und der Robert Neudeck war Kollege sozusagen, ein Journalist, der damals das Hilfskomitee Ein Schiff für Vietnam ins Leben gerufen hat und mit dem umgebauten Frachter Cap Anamur viele vietnamesische Flüchtlinge gerettet hat. Also eine Geschichte, die uns heute auch noch sehr nahe geht.
Also das Jahr Null in der für unsere moderne Zeit. Irgendwie ist da schon was dran. Was war denn los in der Musik? Da ist nämlich auch was dran. Da gibt es nämlich viele Hits, die wir heute auch noch im Radio hören und spielen. Da sind zum Beispiel die Village People mit YMCA am Start. YMCA, it's fun to stay at the... Blondie mit Heart of Glass.
Hatten wir hier auch schon besprochen.
Genau. Ja. Wir haben Art Garfunkel mit Bright Eyes. Wir haben natürlich auch Genghis Khan mit zwei Nummern 79. Einmal mit Genghis Khan und einmal mit Moskau. Mhm. Ne? Moskau.
Ja. Dann haben wir im Zimmer meines Bruders.
Ja. Bitte?
Lief im Zimmer meines älteren Bruders. Ganz schlimm.
Es gab Kiss mit I Was Made for Loving You.
Ah ja, ja. Habe ich gerade meinem Sohn gesagt, das dass ich das cool. mit 14 gehört habe. Ja.
Dieter Hallervorden, die Wanne ist
voll. Die Wanne ist voll. Ja.
Dann haben wir Chic mit Live Free.
Ach, guck mal
und
hier.
Und die Gebrüder cool. Platschuss mit Kreuzberger Nächte, die waren natürlich auch da. Kreuzberger Nächte sind lang. Ja, also da gab es so einiges. Gloria Gaynor mit I Will Survive, die Boomtown Rats mit I Don't Like Mondays. Also vieles, was auch musikalisch heute noch auch in unsere moderne Welt, ja, würde Herr Bösch sagen, hineinstrahlt. Bei Supertramp war es so, dass die haben sich ja 69 gegründet.
Mir fällt gerade noch ein absolutes legendäres Meilenstein-Album von 1979 ein. The Wall. Hey! Ja. Auch 79 gewesen. Ja, ne? Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe.
Alles gut, kein Problem. Wir gehen mal zu Supertramp. Ja? Die haben sich 1969 ja gegründet. Rick Davis, einer von dem, ne, Roger Hodgson, Rick Davis sind ja immer die, die vorne dran stehen. Wir werden auch noch viel über beide sprechen in diesem Podcast. Rick Davis war ja erst Schlagzeuger mit 12, hat seine erste Band und ist dann, so sieht er es zumindest selbst, als Keyboarder aufgestiegen, hat dann 69 bei einem Gig den holländischen Millionär Stanley August Miesgast, also genannt Sam, kennengelernt und der hat ihn dazu ermutigt, überhaupt erst eine eigene Band zu gründen.
Ach, dieser Millionär, den ich nie kennengelernt habe.
Ja. und er hat dann, also Rick Davis hat dann eine Annonce im Melody Maker, eine große britische Musikzeitschrift, die wöchentlich erschienen ist, eine Annonce aufgegeben, dass er eben Leute sucht, um eine Band zu gründen. Und Roger Hodgson hat sich dann gemeldet. So haben die beiden sich kennengelernt. Haben ja übrigens viele andere Bands auch gemacht. Genesis 1970 haben sie auch eine Annonce aufgegeben und dann kam Steve Hackett zur Band dazu. Also alles irgendwie so, der Melody Maker hat da viele britische Bands auch zusammengefügt. Und dann hatten sie eben eine Band gegründet, die hieß aber erst Daddy. Und dann sind sie, ihr allererster Auftritt war in München tatsächlich, in dem Pian Hit House, hieß das damals, auf der Leopoldstraße. Würde mich interessieren, ob wir Hörer haben, die das noch kennen.
Ja, also wenn ihr noch das, wie hieß es?
PN Hit House.
PN Hit House kennt, dann schreibt uns an meilensteine@swr.de. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht hinterlassen, zum Beispiel mit WhatsApp oder mit Signal. Das geht dann an die 06131 92 93 94 95. Und auch das kommt bei uns an, würden wir uns tierisch drüber freuen. Wer hat Supertramp bei ihrem ersten Gig, als sie noch Daddy hießen, gesehen?
Genau, weil es war nämlich so, dass unter der Woche in diesem Hit House, PN Hit House, eben Coverbands gespielt haben und am Wochenende kamen die Bands aus Großbritannien und haben gespielt und da kam eben auch dann die Band Daddy und die haben sich dann in München entschieden, aber sich umzunennen in Supertramp. Also eine Münchner, der Bandname in München sozusagen gefestigt. Die ersten Alben, die waren ja wenig erfolgreich. Erst dann so das dritte Album 74, Crime of the Century mit School und Dreamer. Das war auch das erste, in der sie dann in der Erfolgsbesetzung zusammengekommen sind.
Und das erste
sind.
Album haben die meisten Menschen wegen des Covers gekauft damals, glaube ich. Ne? Waren tätowierte Brüste drauf.
Ich würde sagen Männer. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich Männer. War so ein Blickfang, weiß ich noch. Da hat kaum jemand auf die Musik geachtet. Nicht gut. Aber wer hätte damals gewusst, dass eine so grandiose Band daraus wird?
Absolut. Und dann haben wir 1977 ihr fünftes Album, Even in the Quietest Moments, mit Give a Little Bit drauf, als gleich als Opener. Und mit dem Album hatten sie dann auch ihren Durchbruch in den USA und sind dann auch nach Los Angeles gezogen, weil es hat sie ja immer so ein bisschen schon, also das merkt man auch an den Songs von Roger Hodgson, es hat ihn ja schon immer irgendwie so ein bisschen nach Amerika gezogen. Und sie haben es auch ja auch schon zum Teil dieses fünfte Album eben in Amerika produziert, in Los Angeles, und sind dann für Breakfast in America komplett nach Los Angeles gezogen und haben das Album dort produziert und aufgenommen.
Sascha, warum ist Breakfast in America jetzt für dich ein Meilenstein?
Songwriting, Spielfreude, Instrumentierung, starke Texte, catchy Sound. Wisst ihr was, ich muss anders anfangen. Mir fällt gerade ein, das Album vom Coverdesign ist ja wie so eine Speisekarte konzipiert und ich möchte mich mal dann doch anders ausdrücken. Es sind diese schmackhaften, guten Songs mit den knackig mitreißenden Arrangements, dem pikant abwechslungsreichen Instrumentarium, den teilweise etwas überzuckerten, aber auch tabasco-scharfen Textinhalten und dem perfekt abgeschmeckten Gesamtsound, die dieses amerikanische Frühstück für mich zum Schmackofatz-Meilenstein machen. Und also 3 Michelin-Sterne für Geschmack, aber auch für Nachhaltigkeit.
Ja, herrlich. Jetzt kommen wir immer wieder
Spiegelei
zu diesen Essensanalogien hier. Das Spiegelei.
Das finden wir noch im Laufe der Sendung.
Den SWR1-Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Katharina hat es schon erwähnt, Supertramp waren für die Aufnahme zu Breakfast in America in die USA nach Los Angeles gezogen, schon vorher wohl, Even the Quietest Moments auch schon dort aufgenommen und da verwundert es nicht, dass der erste Song des Albums von Hollywood handelt. Und achtet mal drauf, wie sich dieser Album-Opener in die Ohren hineinschleicht.
Das ist so schön, dass man an dem Anfang noch ihre Wurzeln merkt im Progressive Rock. Ja, ja, sie nehmen sich Zeit.
Ja.
Ja. Und dann kommt aber plötzlich so eine für mich fast schon Glamrock-Attitüde irgendwie mit rein. Mit aber find's gut.
Ja, Hollywood. Ein Typ geht nach Hollywood, klar, um Filmstar zu werden. Klappt natürlich erstmal nicht, dann beißt er sich durch und wird dann doch noch zum Thema des Boulevard. Der amerikanische Traum, amerikanischer, kann ein Album gar nicht beginnen, Katharina. Wenn man das Album auflegt, das Cover zur Hand nimmt, den ersten Song hört, da ist doch eigentlich klar, dass es ein Konzeptalbum über diesen amerikanischen Traum ist und wie ironisch Engländer eben auf diesen Traum blicken. Ich persönlich kann gar nicht glauben, dass die Band das immer abgestritten hat.
Ich kann schon glauben, dass sie das immer abgestritten haben, weil ein Konzeptalbum ja impliziert, dass es von Anbeginn ein Konzept gibt. Und es gab nicht von Anbeginn ein Konzept. Das Konzept ist dann später irgendwie gewachsen und dann hatte man diese vielen Themen rund um Amerika und dann gab es diese Idee für dieses wunderschöne Plattencover, für das es ja auch einen Grammy gab. Und ich glaube, deswegen tun sie sich immer schwer, das selbst als Konzeptalbum zu sehen, weil es nicht als Konzeptalbum erdacht wurde, aber natürlich die Fans haben es als komplettes Konzeptalbum wahrgenommen, weil die haben ja nur das Ergebnis gesehen.
Yeah.
Also ich finde, da muss man immer so ein bisschen zwischen Band und Publikum unterscheiden,
ja.
Und das macht es ja auch dann spannend. Und ja, ich finde auch natürlich, wenn man so drauf guckt, ist es ein Konzeptalbum. Und das Konzeptalbum, das wir als Publikum betrachten, das hat natürlich hier auch schon im Cover mehrere Ebenen. Ja?
Mhm.
Also wir sprechen insgesamt von ich würde sagen, vier Ebenen. Wir haben hinten natürlich New York abgebildet als das Tor rein nach Amerika. Die New Yorker Skyline ganz typisch, aber nachgebildet eben in Frühstücksutensilien. Nee. Also als die
Cerealien. Ach nee, nicht nur Cerealien, auch Geschirr.
Ja, vor allem Geschirr. Also
Kartons
wir haben
auch.
Salz- und Pfefferstreuer, wir haben Müsli-Kartons, wir haben Milchkännchen.
Besteck und für die Piers da, ne?
Genau.
Für den Hafen.
Kaffeetassen sind gestapelt. Also wirklich wunderschön. Das ist so die hintere Ebene. Dann haben wir natürlich die berühmte Kellnerin Libby. Die Schauspielerin heißt Kate Murthek und die haben sie gefunden tatsächlich über die Ugly Model Agency. Also sie wollten kein typisches Supermodel haben.
Also
sondern
die hässliche
Modellagentur. Ja, aber man muss dazu sagen, sie war vorher schon auch als Schauspielerin aktiv. Also sie hat zum Beispiel bei Filmen wie Frühstück bei Tiffany's hat sie schon mitgespielt.
Ah, Frühstückslink.
Frühstückslink und bei Blue Hawaii mit Elvis. Ja. Also sie war da schon auch.
Und hässlich ist ja auch ein fieses Wort. Sie guckt einfach auch sehr crazy.
Ja. Und sie ist dann auch mit auf Tour gegangen mit Supertramp und hat sie ja dann in ihrem Outfit, wie man sie auch auf der Platte sieht, hat sie dann die Band angesagt auf Tour.
Und jetzt auf Facebook, hast du mir das nicht geschickt, Sascha? Ging doch gerade ein Bild von ihr rum, ne? Als ältere Dame im Rollstuhl mit dem Glas Orangensaft und dem Cover in der Hand, sehr originell.
Wobei
genau, das war allerdings ein paar Jahre schon alt. Ich meine, dass die Dame schon verstorben ist mittlerweile.
Okay.
Genau, 2017 leider schon.
Okay.
Ja. Ja, aber dann hat man sie und dann hat man auch noch das Flugzeugfenster, aus dem ja vermeintlich rausfotografiert ist und den Orangensaft, den sie nach oben hält, wie die Freiheitsstatue. Also der Orangensaft ist für mich auch nochmal irgendwie so sinnbildlich, die Flamme, die Frühstücksflamme, wie auch immer. Also man hat so das Gefühl, man wird so wirklich willkommen geheißen in Amerika für dieses Album und es gibt wirklich, wenn man die Musik auflegt und sich das Plattencover zur Hand nimmt und wirklich mal richtig guckt, dann kommt man auch durch das Cover irgendwie so ins Träumen mit der Musik.
Ja. Und klar, gleich am Anfang eben diese Geschichte über den potenziellen Hollywood-Star, der sich da durchboxt. Die Geschichte war aber eigentlich gar nicht so positiv, wie sie am Ende auf der Platte war. Die Band wollte, glaube ich, dass Rick Davies das Ganze nochmal umarbeitet, dass es ein bisschen fröhlicher wird, weil sie hatten sich ja vorgenommen, das Album nicht so schwer zu machen wie Crime of the Century oder
Even
the Quietest Moments. Allein von der Darreichungsform sollte es ja poppiger werden.
Es sollte auch leicht durchhörbar sein und den Ursprungstext hat Rick Davies so angelegt, dass eben der junge Mann nach Hollywood geht und dort versucht, Filmstar zu werden und kämpft wirklich auch Talent hat, den Durchbruch schafft und dann eben aber im Boulevard landet und zerrissen wird.
Okay, ach so, ich dachte, er freut sich darüber, dass er ein Thema auf des Boulevards wird, weil er es endlich geschafft hat.
Nein, aber das ist ja genau der Dreh.
Ah, okay.
So, und dann muss man es natürlich positiver gestalten. Also Rick Davis hatte es sozusagen negativer gestaltet, als es die Band wollte. Mhm. Und deswegen ist er da an den Text gegangen.
Also bei Rick Davis fällt mir auch auf, er beschäftigt sich textlich häufig mit den Abgründen eher. Mhm. Und ich würde gerne auch noch mal einhaken und etwas sagen, wie der Song Gone Hollywood auf mich wirkt. Am Anfang haben wir immer dieses immer lauter werdende Klaviermotiv. Ne? So, das wirkt auf mich so wie so ein ankommender Zug. Ne? Der Zug des American Dream. Steig auf, bevor er weiterfährt. Ja. Ne? Aber dann nehme ich die Musik erstmal ganz anders wahr. Denn ich finde, dass die erste Minute, die klingt so rhythmisch, melodisch, dieses sehr temperamentvoll rockige, es klingt für mich so, als würde da die Band Queen spielen, so eher. Und dann gepaart mit diesen Bee Gees-Gesängen. Also das finde ich, das hat noch gar nichts von Supertramp. Aber dann so nach einer Minute geht's dann los, so wie Katharina es auch eingangs sagte, dieses typische Supertramp-Prog-Rock-Stück. Ne? Also das fällt mir auf. Und das ist ja so ein durchkomponiertes Kurzmusical für mich mit mehreren unterschiedlichen Teilen. Ne? Das haben wir ja auch bei School gehabt auf dem Crime-Album. Und da geht's ja halt um diesen Traum vieler Amerikaner. Ich gehe nach Hollywood, beiße mich irgendwie durch und mache dort Karriere. Und ja, Rick Davis wollte es wohl ursprünglich negativ enden lassen. Aber das Klaviermotiv, das kommt ja hinterher wieder. Ne? Dieses American Dream Motiv, er klingt ja dann zum einläutenden, ja, ich würde sagen, Happy End Finale des Songs. Mhm. So ein weiteres Mal, oh, dieses geschafft, ne? Ja. When the world is waiting for you. Ja. Also da passiert sehr viel Supertramp-Drama, finde ich.
Ja, ja, der positive Dreh. Ja. Genau, durch das Piano.
Genau.
Und typisch Supertramp ist ja, dass der Opener irgendwie in Beziehung steht zu dem Closer des Albums. Child of Vision ist wie eine Klammer für das Album. Typische Supertramp-Nummer, noch am Ende so eine epische Nummer wie Crime of the Century auf Crime of the Century oder eben auch Fool's Overture auf Even in the Quietest Moments, dem Vorgängeralbum. Ne, gell? Und das sind ja dann beides epische Stücke. Hören wir mal rein in Child of Vision. Child of Vision mit gut 7,5 Minuten, eben gerade in dieser typischen Supertramp-Tradition, den Closer ziemlich episch zu gestalten. Ich hatte es eben schon erwähnt. Und der Song macht das Album zu und er thematisiert angeblich auch etwas, was eigentlich immer Thema war bei Supertramp, nämlich das Verhältnis zwischen diesen äußerst unterschiedlichen Songwriter-Persönlichkeiten Roger Hodgson und Rick Davis. Ist Roger Hodgson das Kind mit Visionen, Katharina?
Nee, es ist Rick Davis, weil Roger Hodgson hat den Song geschrieben und hat möglicherweise, das hat er mal angedeutet in einem Interview, hat dabei an Rick Davis gedacht, weil sie eben so unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben, Lebensweisen auch, und nicht nur musikalisch, sondern auch so generell, wenn man sich den Text mal anschaut von Child of Vision, ich habe ihn hier gerade mal, dann kommt ja oft die Frage, oh, wie kannst du nur so leben? Und die Zeilen, und du verdirbst das Wasser und du wälzt dich im Wein und du vergiftest deinen Körper und du vergiftest deinen Verstand und du gabst mir Coca-Cola, weil du sagtest, es schmeckt gut und du schaust das Fernsehen, weil es dir sagt, dass du es tun sollst. Ja, also diese Widersprüche, ja, diese unterschiedlichen, ja, Cola gut, schlecht, Fernsehen gut, böse, ja, so sind die sich eben auch begegnet, die zwei. Sie haben ja auch grundsätzlich die Songs getrennt voneinander geschrieben und haben sie dann...
Ursprünglich mal haben sie es zusammen versucht, ne?
Ja, aber... Ja, ja. Also das kann auch nicht gut gehen, wenn man sieht, von wo die beiden kommen. Ne? Ja. Also Rick Davies kommt aus dem Jazz, kommt vom Rhythm and Blues, ja. Der hat ganz andere musikalische oder auch thematische, ne, viel deeper, ne, viel auch destruktivere Ansätze an Texten. Und dann kommt hier Roger Hodgson mit so einer Falsettstimme und Pop geprägt, ja. Ja.
Das Phänomenale ist aber bei Child of Vision, dann sind wirklich die letzten zwei Minuten, wenn nämlich Hodgson zusammen mit Davies spielt. Und da kommen diese beiden Pole, treffen aufeinander und es entsteht etwas Grandioses, etwas Geniales. Ich denke da an das Klaviersolo von Davies auf dieses Wurlitzer-Spiel von Hodgson. Und ich erkenne diese andere Ebene aber auch noch, diese kritische Auseinandersetzung, die man auch deuten könnte mit dem American Way of Life, diese Oberflächlichkeit, Trägheit, TV-Konsum, Verlust von Lebensvision und Kreativität und vielleicht auch die Gefahr, dass die Bandmitglieder von Supertramp teilweise diesen American Way of Life dann übernommen haben, ob es jetzt der Rick Davies ist. Okay, das kann durchaus sein, aber diese Ebene sehe ich auch und insofern macht man hier wirklich auch in Richtung Konzept das Album zu. Man kann es meiner Meinung nach auch so deuten.
Ich finde es interessant, weil auch was du sagst, weil Roger Hodgson ja eigentlich ein großer Freund von Amerika war. Er hat ja Songs schon in seiner Jugend über Amerika geschrieben und hat immer geträumt, nach Amerika zu gehen. Mhm. Und dann geht er nach Amerika und schreibt so einen Song, der ja auch das wiederum in Frage stellt eigentlich für sich.
Genau, genau. Ja, nur wenn man Land liebt, kann man es richtig kritisieren dann auch.
Ne? Ja, und auch dort ist möglicherweise, ja, auch dort, ja, Zeit verbringt.
Ja. Ja, jedenfalls ein unheimlich spannendes Songwriter-Duo und ähnlich wie Lennon McCartney haben sie es ja dann auch gebracht, dass sie zwar dann einzeln geschrieben haben, aber dann doch an den Songs gemeinsam gefeilt haben, um sie zu dem zu machen, was sie am Ende sind.
Ne? Ja, und sie haben was geschafft, was ich finde, ich würde es mal ganz kurz mit Genesis vergleichen. Wir haben bei Genesis eine ähnliche Konstellation. Wir haben einen Phil Collins, der im Pop ist. Wir haben einen Steve Hackett, der im Progressive Rock zu Hause ist. Wir haben einen Peter Gabriel, der so ein bisschen Artificial Pop gerne macht. Das ging so weit auseinander plötzlich, dass sie es nicht geschafft haben, auf einem Album irgendwann diese verschiedenen Einflüsse und Vorstellungen von Pop. Und wir haben noch Mike Rutherford, der ja dann auch im Pop irgendwie gelandet ist mit Mike and the Mechanics. Und das haben sie nicht, sie sind irgendwann auseinandergebrochen und haben solo aber super Erfolge gehabt, ja. Und hier schaffen es aber beide, 79, diese Welten miteinander, diese Progressive Rock und diese Pop-Welt, Progressive Rock, ich nehme jetzt mal Rhythm and Blues und so, diese ganzen Jazz-Einflüsse da mit rein, ja.
Eigentlich zum letzten Mal auf dem Album.
Genau, aber sie haben es geschafft, diese Welten miteinander zu verbinden und das ist ein besonderer Moment und deswegen ist dieses Album auch für mich, wenn ich das an dieser Stelle noch sagen darf, ein Meilenstein.
Ja. Mhm, natürlich darfst du das sagen. Du darfst immer sagen, welches Album für dich ein Meilenstein ist.
Ich finde das super. Ich liebe das. Ich liebe dieses Album.
Ich liebe dieses Album auch. Und wo wir gerade bei gegensätzlichen Persönlichkeiten und Streithähnen in der Musik sind, da habe ich einen ARD-Audiothek-Tipp für euch. Fuck you very, very much. Das sage nicht ich. Nein, so heißt der Podcast für Musikfreaks, Showbiz-Nostalgiker und Menschen, die eine Prise Boulevard nicht scheuen. Jennifer Weist und Markus Kafka haben die größten Beefs im Musikbusiness. Also Auseinandersetzungen, bei denen es so richtig geknallt hat zwischen Bands und Bandmitgliedern, zwischen Musikschaffenden und Musikbusiness-Vertretern. Und dabei grätschen die Hosts quer durch die Genres vom Mainstream, Megapop über Indie-Rock bis Hip-Hop. Und es geht um Eifersucht, viel Geld, große Gefühle und noch größere Egos und manchmal auch um Leben und Tod. Ihr merkt, mehr geht nicht. Fuck you very, very much. Die größten Beefs im Musikbiz gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns über den Song sprechen, der wie kein anderer für das steht, was ich, das meine ich jetzt im positiven Sinne, Gymnasiasten-Pop nenne. The Logical Song. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, welche entscheidende Rolle der Song in meinem Leben spielt. Und ich weiß, die Nummer zieht mich jetzt sofort wieder in ihren Bann.
Wunderschön gesungen.
Ja. The Logical Song, welch ein Meisterwerk. Die Welt der Erwachsenenerziehung und Schule aus Sicht eines Teenagers. Bitte sag mir, wer ich bin. Die Nummer war die Lead-Single von Breakfast in America. Bis heute ein absoluter Rock-Klassiker. Und Roger Hodgson hat mal gesagt, man lehrt uns nach außen zu funktionieren, aber man lehrt uns nicht, wer wir innerlich sind und was der wahre Sinn des Lebens ist. Die natürliche Ehrfurcht und das Staunen, der Durst und der Enthusiasmus und die Freude am Leben, die kleine Kinder haben, geht verloren. Es wird gewissermaßen aus ihnen herausgeprügelt. Und weiter, man hat mir gesagt, es sei das meist zitierte Lied in der Schule. Das mag daran liegen, dass es so viele Wörter enthält, die man gerne buchstabiert. Aber ich denke, es wirft auch Fragen auf und regt vielleicht etwas bei den Schülern an. Ich hoffe es jedenfalls. Also bei mir trifft das hundertprozentig zu. In meiner Schulzeit wurde allerdings nicht über diesen Song gesprochen. Aber wie ist es heute, Sascha?
Ein mitreißender Song. Im Unterricht habe ich ihn noch nicht besprochen. Da spiele ich dann mit den Schülern eher Another Brick in the Wall Part 2.
Ähnliches Thema.
Ja, genau, das ähnliche Thema. Der ist bis auf die Solo-Gitarre besser für die Kids zu bewältigen und vom Text her einfach noch rebellischer.
Ja, klar.
Da können die wirklich mal die Sau rauslassen im Musikraum. Ne?
Ja.
Das ist irgendwo, das ist packender für die Kinder. Aber den Logical Song, den habe ich mal zum Abschied einer ganz lieben Kollegin, eine Mathelehrerin, bei einer Veranstaltung vorgetragen. Ja, und es war sehr, sehr emotional.
Ja. Du wolltest auch noch was zur Komposition, Arrangement und Produktion des Songs sagen. Und dafür hören wir jetzt mal in den Übergang der zwei unterschiedlichen Teile rein. Irgendwie schon bedrohlich mit den Trommeln. Ne?
Ja, besonders clever finde ich hier den Wechsel in der Strophe von Vierviertel in einen Zweivierteltakt. Gerade an den Stellen, wo Hodgson mal so betonen will, was ihm alles einfällt. Playfully, watching me. Das ist so wie dieses, ach ja, und dann fällt mir das noch ein schnell beim Reden. Und das wird durch diesen Taktwechsel von Vierviertel in Zweiviertel erzeugt. Das finde ich sehr clever, denn man taucht als Hörer viel mehr in diesen Inhalt ein. Also man kann ja sowieso mit diesem Inhalt sowieso was anfangen aus eigener Erfahrung. Jeder hat ja mehr oder weniger Erfahrungen mit dieser Thematik gemacht. Ne? Lehrer, die einem irgendwie was anderes zeigen wollen und man ist vielleicht anders orientiert und so. Aber dieses Clevere an der Stelle finde ich doch sehr bemerkenswert.
Ich finde auch total interessant den Aufbau von dem kompletten Song. Also wenn man, es gibt drei Themen. Es gibt die Kindheit. When I was young, it seemed that life was so wonderful. Es gibt die Schulzeit. But then they sent me away, teach me how to be sensible, logical. Und dann das Erwachsenen-Dasein. Und wenn man sich die Zeilen anschaut, dann hat die Kindheit genau 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen und endet mit But then they sent me away. Ne? Vorher erzählt er, die ersten 5 Zeilen geht es nur darum, wie schön die Kindheit ist und wie es wie er es genossen hat, joyfully, playfully, watching me, also wunderbar. Und dann schicken sie ihn weg ins Internat.
Genau, er musste ins Internat.
Mit 7, 8 und war dann auch 10 Jahre im Internat. Und das war ein einschneidendes Erlebnis für ihn. Dann plötzlich auch, kann man sich ja vorstellen, ich war nicht im Internat, aber dann von der Familie weg, man muss sich mit im Alter von 7, 8 plötzlich auch alleine zurechtfinden, in einer Gruppe zurechtfinden. Roger Hodgson ist 1950 geboren. Ja. Wenn der 7, 8 war, dann war das 57, 58.
Ja, genau.
So,
da gab es
eben
war noch Zeiten, wo auch schwarze Pädagogik durchaus noch en vogue war. Ne?
Genau. Und dann geht es eben um die Schulzeit in den nächsten, ich zähle es mal, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Zeilen. Die geht dann 10 Zeilen lang. Und dann stellt er eine ganz interessante Frage im Song an sich selbst, das ist eine rhetorische Frage. Please tell me who I am. Sag mir bitte, wer ich bin. Weil die Schulzeit hat mir das nicht gesagt. Die Schulzeit hat mich viel erleben lassen, die hat mich viel über die Welt nachdenken lassen. Aber wer bin ich eigentlich?
Und das, da möchte ich mal kurz eine musikalische entsprechen, weil es gerade so gut passt, weil du an der Stelle bist. Da ist nämlich besonders interessant, dass der Beat des Schlagzeugs wechselt. Genau an der Stelle. Na, du bist vorher in diesem straighten Beat, Snare auf Zielzeit 2 und 4. Bumm, zack, bumm, bumm, zack. Aber dann geht es in den Halftime-Beat. Bei gleichbleibendem Tempo trotzdem eine Entschleunigung. Und hier wird durch diesen Halftime-Beat der Gesang, dieser neue Gedanke hervorgehoben. Ne? In der Nacht, wenn die ganze Welt schläft, mache ich mir aber noch so viele Gedanken über den Sinn des Lebens. Der Beat ist zwar nicht weg, weil ich mir ja immer noch Gedanken mache, aber er ist aufgrund der Nachtruhe nur noch Halftime. Das ist auch so eine clevere Umsetzung in
Klasse,
der Musik.
Ja.
Und das macht total Sinn für eine Progressive Rockband, die nämlich musikalisch am Songtext sich orientiert und daran und das versucht, in die Musik reinzuziehen. Trotzdem ist es ein fantastischer Popsong. Ja? Den, und hier, also das meine ich auch mit dieser Brücke, den sie schlagen können, weil er ist gut durchhörbar. Also er hat keine wirklichen Ecken und Kanten, aber trotzdem ist er musikalisch am Thema des Inhaltes.
Ja, und da steckt ein Schuss Beatles auch drin, ne? Na, da haben wir ja, ich weiß nicht, ob Frank, ob du die Stelle da nochmal vorspielen möchtest vom Original.
Das baue ich dann ein.
Da haben wir ein Beatles-Stück drin, ne? Diesen At Night, da ist es. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright.
Finde ich absolut logisch, dass wir
das
hier die Beatles finden.
Ja, absolut.
Weil Give a Little Bit ist ja auch eine Hommage an All You Need Is Love.
Ja. Genau,
also Supertramp haben sich ja auch gerne mal auf die Beatles bezogen.
Ja. Absolut.
Es gibt im Netz ein schönes Making-of-Video zu Breakfast in America. Da ist ein amerikanischer Musikjournalist mit im Studio und lässt sich so einiges erzählen. Das haben wir in unseren Shownotes verlinkt und die gibt's zuverlässig auf swr1.de. In diesem Video sieht man Bemerkenswertes. Zum Beispiel, dass John Halliwell das Saxophon-Solo auf der Toilette einspielt, beziehungsweise probt. Es kommt, glaube ich, nicht so ganz raus, ob das die Version ist, die dann hinterher auch auf der Platte ist, zumindest nicht die, die im Film ist. Und Roger Hodgson sitzt bei der Gesangsaufnahme zu The Logical Song unter einem Sonnenschirm im Studio. Meine Assoziation war sofort, er braucht einen Schutzschirm, wenn er von dieser Zeit singt. Katharina?
Ja, gut, also jeder so, wie er es braucht, würde ich sagen. Also Brian Wilson von den Beach Boys zum Beispiel, der hat sich ja für Aufnahmen auch Sand ins Studio liefern lassen und hat dann schön seine Zehen. Ja,
Beach Boys.
Ja, also, genau. Ja. Also ich finde ja auch, wenn ich ins Studio gehe und wir hier den Podcast aufzeichnen, ich möchte schon auch irgendwie ein bisschen bequem haben. Ich habe gern diesen Stuhl, auf dem ich jetzt gerade sitze, ohne Lehne. Und also man möchte ja dann auch irgendwie ein bisschen Komfort und wenn es so abgefahrene Sachen sind, um sich zu fokussieren, darum geht es ja.
Ja, klar.
Ne, dass man Dinge hat, auch vielleicht Rituale im Studio. Es gibt ja auch Künstler, die immer gleich sich im Studio vorbereiten oder wie auch immer. Dann ist das vollkommen okay.
Ja. Aber ich finde das in dem Film halt so grandios, wie er unter diesem, wie er singt, mit dieser Inbrunst und auch diesem, es ist ja auch ein bisschen Trauer um die verlorene Kindheit drin, ne? Und dieser Schirm über ihm, das finde ich ganz berührend.
Diesen Schirm haben die auch live mitgenommen, den gelben Sonnenschirm. Mhm. Und der ist ja ursprünglich von einem vorherigen Album, ne?
Crisis, ja, genau.
What Crisis, genau. Da war auf diesem wirklich auch sehr provozierenden Albumcover. Und ja, einfach ein schönes Gimmick.
Es gab ja insgesamt tatsächlich drei Phasen, ne, von Songwriting. Also die beiden haben ja ihre Songs zu Hause geschrieben und auch erstmal aufgenommen als Demo. Dann haben sie im Studio noch ein Demo gemacht und dann erst im dritten Step haben sie ja dann das Arrangement festgelegt und die Songs tatsächlich eingespielt. Sie waren übrigens nie wirklich zufrieden mit dem Mix und haben dann den Mix nur so gelassen, weil eben das Abgabedatum für die Plattenfirma gekommen war. Aber ich finde trotzdem, dass es ein hervorragend abgemischtes Album ist. Klar, man hat sich auch dran gewöhnt, man kennt es nur so, man weiß gar nicht, wie andere Optionen jetzt vielleicht klingen würden. Aber interessant, dass sie da auch irgendwie fuchsig waren und immer neue Klangvorstellungen wahrscheinlich auch entwickelt haben.
Wir kommen ja noch drauf zu sprechen. Es ist ja auch Irrsinn, wie viele ungewöhnliche Instrumente da zum Einsatz kommen für eine Rockband. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da ist ja klar, dass man beim Mix auch ein gewisses Neuland auch einfach betritt bei so viel Kram. Spannend ist ja auch im Text, dass Roger Hodgson die magische Schönheit der Kinderwelt der widersprüchlichen und überfordernden Erwachsenenwelt gegenüberstellt. Und ungewöhnlich für das Jahr 1979, die Digitalisierung wird in diesem Zusammenhang erwähnt. Ziemlich früh, würde ich sagen, zu Zeiten, wo man Taschenrechner mit den vier Grundrechenarten benutzte. Die Digital oder Digital singt er hier. Und da ist jetzt ein sehr spezieller Sound drauf, Sascha, den du uns als Experte für Elektronisches jetzt mal mitgebracht hast.
Naja, was heißt Experte? Ich bin ja kein Experte für Computerspiele, aber es war ja tatsächlich so, dass während die da im Studio rumlungerten und aufgenommen haben, lag da auch so ein Football-Handheld-Computerspiel rum, ne? Und da war so ein Sound drauf, wo die sich wohl dachten, wow, Digital, es geht um Digital, wir wollen das Ganze mal word-painten, ne? Wir wollen das mal entsprechend im Sound-Design direkt einbauen und es ist drin geblieben.
Man muss dazu sagen, ganz kurz, also, wie der aussieht, weil der sieht nämlich, der sieht aus wie ein Gameboy, ne? Also so mit
ja, Handheld.
Ja. Ja, ist das da überhaupt schon gab? Erstaunlich. Und das hier ist dieser Tackling-Sound von dem Gerät. Okay, Sounddesign bei heutigen Computerspielen ist etwas aufwendiger, aber das ist diese markante Stelle in dem Song.
Ja, und vor allen Dingen diese Musikstelle ist ja, ich verstehe die Stelle so, das ist der Schlussteil und in diesem Schlussteil, das wird ja auch eingeführt mit diesem, was ich am Anfang geblasen habe hier.
Ja.
Das ist diese Sirenenpfeife.
Ja.
Das nehme ich so wahr, dieses, er macht sich jetzt drüber lustig. Weißt du was? Das ist, ihr seid mir zu logisch. Logisch, ich zähle vor allen Dingen, ich zähle auch bis nach der 3 kommt die 5. Ne? Habt ihr das rausgehört?
Nee.
Ne? Digital 1, 2, 3, 5.
Stimmt,
ja. Ja, das ist wirklich dieses, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich mache mir das jetzt so, wie ich das gerne haben möchte. Und eine sehr witzige Sache möchte ich, noch erzählen. Als der Roger Hodgson diesen Song 2013 in Deutschland gespielt hat, er ist ja auf Solo-Tour und alle freuen sich, wenn er den Logical-Song spielt, da hat er, das kann man auf YouTube sich anhören, da hat er dann nicht 1, 2, 3, 5 an der Stelle gesagt, sondern 1, 2, 3, 4. Und da muss ich sagen, als bekennender Kraftwerk-Nerd, er hat Kraftwerk zitiert.
Ach komm, geh fort. Hören wir mal rein.
Da hat man's
ganz
gehört.
Klar Nummern vom Kraftwerk. Ganz klar Nummern.
1, 2, 3, 4, 5. Numbers. Auf Deutsch, ne? 1, 2, 3, 4 auf Deutsch.
Genau, nicht 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. Da hat Ralf Hütter seinen Finger drauf, ne? Seine Hand drauf.
Wir können eine Besprechung von The Logical Song nicht schließen, ohne über das wunderbare und stilprägende Saxophon von John Halliwell zu sprechen, ob auf der Studiotoilette aufgenommen oder nicht. Es ist stilprägend, Katharina.
Ja, und wenn er es auf der Toilette aufgenommen hat, weil er den Hall wunderbar fand, ist doch super. Also ja. Klar, wie Jim Morrison, der hat ja auch auf der Toilette eingesungen. Ja. Zumindest L.A. Woman, das Album. Ja, John Halliwell ist, glaube ich, so der Spaßvogel der Band. Der hat ja auch gerne als Master of Ceremonies, also Zeremonienmeister, durch die Konzerte geführt und hat auch den ein oder anderen Witz zwischen den Songs nicht liegen lassen, sondern aufgehoben und ein Tor geschossen. Ja, er ist zu Supertramp gekommen, weil eben Bassist Dougie Thompson eingestiegen war und die beiden waren befreundet und er hat ihn dann mitgebracht. Er hat auch tatsächlich bei Tin Lizzy mitgespielt, 77, auf Bad Reputation. Also ein begnadeter Saxophonist und ich finde auch, sehr, sehr einfühlsamer Saxophonist und er wusste genau, um was es geht in den Songs und hat sich das passende Instrument ausgesucht, weil er spielt hier im Logical Song, spielt er Saxophon und später bei Breakfast in America spielt er Klarinette und zwar bewusst. Ja. Er kommt auch vom Jazz und hat da auch sich an dem ein oder anderen Jazz-Klarinettisten Benny Goodman, wir sprechen später noch über ihn, auch abgearbeitet und er hat dieses leichte Rotzige, ne? Das, was man gut mit diesen Instrumenten machen kann, mit dem Saxophon oder mit der Klarinette. Rotzig meine ich, er verschmiert die Töne gerne. Also er hat die Möglichkeit, anders als beim Klavier drückt man eine Taste und der Ton erklingt. Beim Blasinstrument ist es so, beginnt der Ton im Ansatz. Ne? Das, wie ich den Mund um das Mundstück lege. Mhm. Und wenn ich schmiere, heißt das, ich kann den Ton von der Intonation her natürlich treffen. Ich kann aber auch zu ihm hingehen. Tiu, tiu, boom. Also von unten oder von oben.
Wie Bending bei der Gitarre.
Ja. Nur dass es andersrum ist. Bei der Gitarre spielt man erst den Ton an und bendet dann. Ja. Und er kommt praktisch zum Ton hingebändet. Und ich würde es ganz gern mal kurz vormachen. Das Saxophon hat natürlich ein einfaches Rohr, also nur ein Plättchen. Ich habe jetzt hier ein Doppelrohrblatt vom Fagott, weil ich eben Fagott spiele. Aber man kann es auch hören. Ich habe nur das Mundstück in der Hand, was der Ansatz sozusagen ausmacht und wie tonvariabel. Das ist nur, wenn ich meinen Mundansatz ändere. Ich blase mal kurz rein. Das ist der Spielraum, den ich habe. Ja. Ja. Und das ist beim Blasinstrument eben besonders, dass man natürlich gut intonieren muss, aber dass man eben die Flexibilität hat, nach oben und nach unten leicht zu gehen. Und John Halliwell ist ein Perfektionist darin, den Ton flexibel anzuspielen. Und das ist wunderschön hier auf dem Album.
Wahnsinn, ja, finde ich auch. Mhm. Toll.
Jo, Katharina, dann hören wir jetzt nochmal in das Saxophon-Solo von John Halliwell rein. Hier kommt's.
Da, er drückt so richtig. Ja. Bio, bio, bio. Ja. Und wenn man dann bedenkt, dass in den 80er Jahren das Saxophon auch das Instrument war zum Solieren, dann hat er hier wirklich auch schon Maßstäbe gesetzt für das kommende Jahrzehnt.
Wir denken an Baker Street, an Urgent.
Careless Whisper.
Careless Whisper, ja. ja, vielleicht sollten wir an der Stelle aber auch noch die exzellente Arbeit der Rhythmusgruppe erwähnen. Also Bassisten hatten wir schon, Bob Siebenberg am Schlagzeug spielt auch wirklich Erstaunliches mit den ganzen Percussion-Instrumenten und einen glasklaren Schlagzeugsound, sehr definiert und banddienlich. Ich finde das auch überaus erwähnenswert. Du hattest ja auch vorhin davon, Sascha, dass auch das Schlagzeugspiel diese Handlung von The Logical Song nochmal klar unterstreicht, ne, mit den Taktwechseln, Rhythmuswechseln. Und weiter geht's, wir bleiben in der Albumreihenfolge. Ich weiß gar nicht, ob es einen romantischeren Song über einen One-Night-Stand gibt als diesen hier. Goodbye, Stranger.
It was an early morning yesterday. I was up before the dawn. Stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover.
Während ich mittrellerte, hast du wieder die Beatles-Assoziation gehabt, Sascha.
Das ist doch, also für mich ist es eindeutig, der Rick Davis ist dafür bekannt, dass er Blues- und Jazz-orientiert ist. Aber hier habe ich das Gefühl, er wollte Roger Hodgson zeigen, hör mal Roger, ich kann auch so einen Beatles-Song komponieren. Denn also ich gehe jetzt nur von den Harmonien aus. Die Harmonieführung am Anfang ist wie 8 Days a Week. Ne? Ooh, I need your love, babe. Und so weiter,
yes,
und so fort.
Yes, you know it's true.
Ja. So, und dann haben wir aber in dem Refrain haben wir noch einen anderen Beatles-Song. Wenn wir da gleich mal reinhören, dann versuche ich da mal ja frecherweise reinzusingen. Ja,
machen wir gleich.
Ich muss mal eins festhalten. Frank.
Ja.
Wir sprechen ausnahmsweise mal nicht über die Beatles. Das ist Sascha, der ja, über die Beatles spricht.
Ja. Liebe Grüße an Stefan Farik auch.
Goodbye Stranger, ein Song von Rick Davis und im Unterschied zu vielen anderen Supertramp-Songs mal durchaus positiv. Es ist sozusagen eine Hymne auf unverbindlichen Sex. Wenn ich ehrlich gesagt ein bisschen Wehmut über das unstete Leben des Protagonisten da auch rauszuhören meine. Andere haben gesagt, die beiden Ladies, Mary und Jane, wären ein Synonym fürs Kiffen. Mary Jane, anderes Wort für Gras. Wie auch immer, es ist dieser bluesige Supertramp-Sound, den die Band von Rick Davis eingeimpft bekommen hat. Und hier haben wir diesen Wurlitzer-Sound, für den Supertramp bekannt ist, Sascha.
Ja, also der Wurlitzer-Sound, der ist ja auch schon in Logical Song zu hören. Mhm. Und das ist ja ein elektromechanisches Tasteninstrument, vergleichbar mit dem Fender Rhodes, vergleichsweise aber noch strenger, schärfer und hohler im Sound. Und der gibt dann halt diesen Touch, diesen Supertramp-Touch, würde ich mal sagen, mit rein.
Er wird elektronisch erzeugt, ne?
Ja, also das funktioniert so, dass du drückst eine Taste und ein Hammer schlägt auf eine Metallzunge, die dann einen Tonabnehmer zur elektronischen Umwandlung Richtung Verstärker benötigt. Das ist dann vergleichbar mit der Gitarrenseite, die in Schwingung gebracht wird und vom Tonabnehmer dann übertragen wird. Mhm. Und deswegen dieser besondere Sound. Genau, und wenn wir jetzt beim Sound waren, dann geht es jetzt mal um die sehr charakteristische Spielweise von Davis und von Hodgson. Also da muss ich als Keyboarder typische Dinge feststellen. Einmal sehe ich das so, dass beide das Klavier wie ein Percussion-Instrument benutzen. Ne? Also richtig sehr rhythmisches, sehr akzentuiertes Akkordspiel in der rechten Hand ist sehr typisch. Bei Hodgson ist es das Achtel-Akkordspiel, in dem Fall mit sehr vielen Terzen dabei, auch so Septim, ne? Also die Musiktheoretiker wissen Bescheid. Und ja, dieses Akkordspiel, ich kann es mal einmal vormachen.
Die Sieben, die immer wohin will, ne? Das ist genau. Dass die immer die Spannung erzeugt.
Ja. Genau, und bei Supertramp ist auch häufig die None noch dabei, der 9. Ton. Und dann sind wir da sehr jazzig, wenn es in Moll und wenn es in Dur ist. Aber dann dieses Besondere ist halt dieses Achtel-Akkordspiel. Und dann mit Betonung, teilweise auf geraden Achteln, aber auch synkopisch auf ungeraden Achteln. Und wenn dann noch die linke Hand dazu kommt, die oftmals eine eigene Melodieführung noch mal hat, die spielt nicht unbedingt nur die Grundtöne, sondern ist teilweise auch sehr synkopisch dabei, dann klingt das Ganze, finde ich, doch schon sehr nach Supertramp. Ich versuche das mal zu demonstrieren. So, und dann kommen wir zu Davis. Fällt noch so auf, der ist rhythmisch ein bisschen abwechslungsreicher als Hodgson. Der Hodgson ist ja wirklich häufig bei den Achteln und da bricht der Davis so ein bisschen aus, sicherlich auch aufgrund seiner Vorliebe für den Blues und für den Jazz. Und ja, also das sind so die typischen Spielweisen, die sicherlich, wo man sagen kann, das ist Supertramp-Sound. Und wir werden ja hinterher beim Vermächtnis auch nochmal darauf zurückkommen.
Ja. Sascha, könnte man sagen, dass es war jetzt zumindest das Gefühl, was ich hatte, als du es angespielt hast, dass Roger Hodgson mehr schleppt, also eher hinten dran hängt und Rick Davis ist eher der so die Synkopen spielt, der vorne dran ist.
Ja, das hast du ganz richtig gesagt. Ja, absolut, ja, doch.
Ja.
Gut erkannt, ja. Ich sag mal, das Klavier wie ein Percussion-Instrument benutzen haben beide. Und das ist bei Billy Joel beispielsweise auch sehr ähnlich oder auch bei Elton John, ne? Die kann man auch vergleichen. Es ist jetzt nicht so, dass das Supertramp erfunden haben, aber man kann es doch als sehr typisch für Supertramp bezeichnen.
Sascha, du wolltest auch nochmal, du hast es vorhin schon erwähnt, diesen Übergang hören bei Goodbye Stranger vom ersten in den zweiten Teil sozusagen, ne?
Oder ja, in den genau.
Genau. Ja, genau, dann spielen wir das jetzt mal.
Like a ship without an anchor, like a slave without a chain.
So, jetzt passt mal auf, jetzt dürft ihr mal raten, welcher Beatles-Song das ist.
Ja.
Pass auf. Picture yourself in a boat on a river. Oh. Da haben wir den zweiten Song, also von den Harmonien. Ne? Ja. Nicht vom Rhythmus, aber von den Harmonien.
Sehr schön.
An deiner Gesamtsperformance musst du da aber noch ein bisschen arbeiten.
Ja, ich habe einen Autotuner rausgelassen jetzt.
Sehr schön. Goodbye Stranger muss man natürlich auch noch erwähnen, dass am Ende was ist, was es nicht so oft in Supertramp-Songs gibt, nämlich ein richtiges Rock-Gitarren-Solo von Roger Hodgson. Und es ist ja auch ein bisschen speziell. Wir hören mal rein.
Also ich finde das Solo extrem geil. Ja.
Wechsels, ja. Auch dieses Staccato, also ganz akzentuiert auch. Und jetzt geht es in den melodiösen Teil rein.
Melodieführung, ja. Single Note, hinterher kommt dann ein Akkordspiel mit dem Wawa, also phänomenal. Und ich glaube auch
sehr poppig gedacht. Ne?
Ja.
Also viel Tonwiederholung, die. Also ein Rockgitarrist würde erstmal rumfummeln, ne? Ein richtiger.
Ja. Absolut durchdefiniert, das Solo. Ja. Kein Gekniedel, wie Herr Pfarr früher immer gesagt hat.
Und ich glaube, der Hodgson ist auch einer der Gitarristen, die am meisten unterschätzt werden. Also er hat schon phänomenale Arrangements, muss man sagen, bei seinen Solis.
So, und jetzt aber zum Titeltrack. Noch einer der größten Hits von Supertramp mit einer äußerst interessanten Entstehungsgeschichte. Hier ist Breakfast in America.
Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seem to get along. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's going to come.
Das ist aber ein echt pubertierender Text, ne?
Breakfast in America, der Titelsong, und anders als man vielleicht denken könnte, nicht etwa eine Persiflage auf den American Way of Life, sondern ein verträumter Song eines Teenagers mit potenzieller Gefahr für die damals aktuelle Liebesbeziehung des Songschreibers, Katharina.
Naja, also Roger Hodgson hat den Song mit 17 tatsächlich schon geschrieben, das war 1967, also 12 Jahre bevor er dann tatsächlich auf Platte gepresst wurde und erschienen ist. Und es geht um all die schönen Mädchen in Kalifornien. Er hat sich aus dem regnerischen England, könnte man fast sagen, an die sonnige kalifornische Küste geträumt.
Ja, und er hat ja nur eine Freundin und da gibt's noch viel mehr.
Ja, genau. Aber und er hat ja genau nur eine Stunde gebraucht, nach eigenen Angaben, um diesen Song überhaupt zu schreiben.
Breakfast in America was one of the songs I wrote. I think I was probably 17 at the time, just dreaming of one day going to America and seeing all the beautiful girls in California and, I know, dreaming. And little did I know at that time that it would come true and come more than true in such a wonderful way.
Ja, er wusste nicht, dass es wahr werden würde.
Yeah. Aber er ist irgendwann nach Amerika gegangen. Ja.
Es gibt übrigens verschiedene Aussagen. Ich habe einen Interviewton von ihm gehört, wo er gesagt hat, nein, seine Freundin fand das Lied immer doof, deine damalige. Und dann gibt es welche Aussagen von ihm, er sagt, er hätte zu dieser Zeit überhaupt keine Freundin gehabt.
Ja, ich glaube, die Erinnerungen verwischen vielleicht auch nach jetzt. Wie lange ist es her? 45 Jahre, vor 45 Jahren ist das Album erschienen.
Und Rick Davies fand das Lied eigentlich, glaube ich, auch am Anfang doof. Ne? Dass das der Titelsong des Albums werden würde, das hatte keiner gedacht am Anfang. Ne?
Ja, wie das ja so häufig ist. Ne?
Wie war der Ursprungstitel?
Das Album sollte Hello Stranger eigentlich heißen. Und eigentlich sollte es ja auch, weil sie gemerkt haben, dass sie über ganz unterschiedliche Dinge schreiben, über ganz unterschiedliche Lebensweisen, Lebensansichten. Und das sollte ja der Grundgedanke werden, dass es dann so ein ironisch-zynisches Album auf die amerikanische Kultur wurde.
Ja. Also Hodgson hat es selber mal erklärt beim Ankündigen des Liedes, als er es solo gespielt hat. Und zwar sagte er, Breakfast in America kann eigentlich nur ein Engländer verstehen. In der damaligen Zeit galt dieses Sinnbild Breakfast in America für Reichtum, wenn man es geschafft hat. Ja, wenn du ein Breakfast in America zu dir nehmen kannst, dann bist du big in America. Das ist dieser Traum, dann ist das doch dieser amerikanische Traum eher. So hat er es mal angekündigt und so.
Interessant ist ja auch, dass Davis aber doch eine Rolle bei der Fertigstellung gespielt hat. Er wird in den Credits auch erwähnt, ne? Als beteiligt an dem Song. Ich meine, er hätte sogar eine Textzeile beigesteuert.
Genau, die Textzeile, what she's got, not a lot.
Dann wird das Ganze sich ja doch nicht aktuell ausgewirkt haben auf die Beziehung, weil der Text kommt ja an der Stelle von Rick Davis. Haben wir das auch geklärt. David Farrell hat damals in der Billboard, dem Klarinettensolo von John Halliwell, ein Benny Goodman-Aroma attestiert. Und der Benny Goodman, der klang so.
Die Klarinette, das ist er natürlich. Wahnsinnige Phrasierung. Ja.
Tja, und so spielt John Halliwell die Klarinette bei Supertramp. Hey!
Oh ja, oh ja.
Katharina, dein Part.
Ja, das Interessante an Benny Goodman ist, dass er sich häufig Takte vornimmt, auch wenn er spielt. Mhm. Ne? Er denkt nicht so in ganz großen Phrasen, sondern er denkt auch in kleinen. Und das macht vor allem hier auch John Halliwell. Er denkt nämlich in Eintaktern, die eigentlich musikalisch miteinander nichts zu tun haben. Und er schmiert auch wieder hier, also genauso wie er das vorher gemacht hat. Das hört man ganz deutlich.
Ja.
Und das, was bei Benny Goodman das Orchester ist, ist bei Supertramp der Gesang von Roger Hodgson. Diese einzelnen Stellen, wenn man die hört, dann erkennt man sie nicht, ja. Also diese einzelnen Takte, die John Halliwell da spielt, die klingen eigentlich so.
Jetzt muss man dazu sagen.
Ach so, ich habe keine Klarinette, ne? Also Klarinette kann ich nicht spielen, aber ich habe mal die Melodika zweckentfremdet und ich kann auch nicht so gut schmieren mit der Melodika natürlich. Deswegen klingt sowieso ein bisschen anders. Aber generell würde man diese Eintakter, wenn man sie einzeln hört, man würde sie nicht verstehen. Also ich verstehe sie nicht, wenn ich sie höre, aber ich spiele sie.
Die Melodika ist kein schmieriges Instrument, wenn man sie sauber hält, sage ich mal.
Also, er spielt im ersten Takt. Das ist der erste Takt. Ja. So, dann geht er weiter und drüber singt halt Roger Hodgson. Im zweiten Takt geht's dann so. Hallo? Okay, kann man machen. Dann geht's weiter mit. Okay, das ist der dritte Takt.
Ja.
Und der vierte Takt ist dann, der wird dann ein bisschen penetranter. Benny Goodman war auch sehr, haben wir eben auch im Beispiel gehört, sehr hoch und sehr penetrant im Spiel. Da macht er dann Folgendes.
Klasse.
Ja. So, das ist das, was er macht. Und wenn er das alles aneinander fügt, dann gibt es diese Zwischentöne, die wir auch, oder die ich besonders auch so liebe an diesem Song, weil sie kleistern den Song nicht zu. Sie lassen noch viel Luft, trotzdem füllen sie die Lücke. Und trotzdem ist das, diese erste Stelle klingt nur so, die zweite Stelle, wo er wieder Klarinette spielt, klingt schon wieder anders. Er hat andere Fülltakte, möchte ich sagen. Weil mehr ist nicht. Die Takte haben miteinander an sich nichts zu tun. Ja. Aber sie passen wunderbar in dieses, ja.
Es ist auch wirklich schwer. Also ich meine, das ist ja jetzt keine Nummer, die man mal so eben macht. Ne?
Vor allem ist sie auch musikalisch absolut nicht logisch, ne?
Was hier
steht. Also es ist sehr...
Sophisticated.
Ja.
Lass uns noch über eins meiner absoluten Lieblingsstücke von Supertramp sprechen. Eine sensationelle Atmosphäre ist das, die da kreiert wird. Take the Long Way Home.
Der Hahn kräht.
Ja, genau.
Ich stelle mir so einen Sonnenaufgang vor, ne?
Take the long way home, dieser sehnsüchtige lange Weg nach Hause, den der Protagonist nimmt, weil er sich dort eigentlich nicht zu Hause fühlt. Seine Frau, die behandelt ihn wie ein Möbelstück, hat Roger Hodgson mal gesagt über den Protagonisten des Songs. Kommt aus einem Konzert? Ist er Rockstar oder Zuschauer? Oder träumt er als Fan auf dem Heimweg, Rockstar oder Filmstar zu sein und nicht in diesen tristen Alltag zurück zu müssen? Man weiß es nicht. Roger Hodgson sagt weiter, es ist eine Metapher für die universelle Reise der Selbstentdeckung. Wow, Katharina, wie schaffen es Supertramp, diese Stimmung so zu verdichten, dass man das Gefühl bekommt, auf dem Weg nach Hause zu sein, auch ohne eine einzige Textstelle zu verstehen.
On the road zu sein, sozusagen, ja. Die Mundharmonika hilft da ganz schön, finde ich, weil sie gibt so eine Art Folk-Touch. Mhm. Und Folk hat ja viel mit Reise zu tun, mit unterwegs sein. Mhm. Und das ist für mich schon, also da haben sie für mich das absolut richtige Instrument ausgewählt, um so eine Aufbruchsstimmung, um so eine unterwegs, ich will noch nicht, vielleicht Aufbruch nicht, sondern einfach unterwegs sein, auf der Suche nach etwas sein. Der Lonely Wolf zu sein, der im Wild Wild West irgendwie...
Für mich geht er durch eine Stadt.
Für mich geht er tatsächlich, für mich ist er im Süden eher.
Okay.
Und sucht nach Dingen, die ihn inspirieren, um anzukommen. Weil darum geht es ja auch Roger Hodgson. Es geht darum, dass das innere Ich ankommt.
Mhm. Und da bin ich auch bei dir, Katharina.
Und diese Reise wird unterstützt durch diesen Folk-Moment. Wir haben auch hier ein Klavier. Man hört ein Klavier. Wir haben kein Wurlitzer-Piano, das irgendwie da rumschmiert, sondern wir haben ein ganz klares Klavier. Wir haben hier, das sind die Roots. Genau. Diese Mundharmonika, die da drüber führt. Und das Saxophon ist für mich dann der Moment, wo er ausbricht. Wo er sagt, okay, jetzt, ich öffne mich. Das Saxophon geht raus. Aber alles andere ist vorher für mich so ein Folk-Moment, was ja auch zur amerikanischen Kultur dazu gehört. Mhm. Folk.
Mhm. Genau. Und du hast ja auch vorhin erwähnt, Sascha, dass dieses Herr Hahnkrähen da so eine Morgenassoziation weckt, ne? Das ist ja auch sehr, sehr, sehr schön bebildert musikalisch.
Ja, und der B-Teil. Also man hört ja hier keinen richtigen Refrain, ne? Wenn ich euch jetzt frage, singt mir mal den Refrain von dem Song vor, ne?
Yeah.
Das ist ja Take a Long Way Home. Na, das ist übrigens häufig bei Supertramp, ist so eine alte Tradition auch, nicht so deutlich, obwohl der Rick Davis, der macht das schon mit einem echten Refrain, der Hodgson nicht so, aber trotzdem ist es so mitreißend. Und der B-Teil geht ja dann in so einen Moll-Teil. Das finde ich auch musikalisch interessant, dass die Strophe in Dur ist und der Moll-Teil, der melancholische Mehrteil, der dann da durch sehr viele Molltonarten geht. Wieder sehr europäisch ist das für mich. Ja, da hört man dann wieder den Engländer raus. Also so nehme ich das wahr. Ne? Also Katharina ist dieses Folkige, so in den USA, im Ahrtal und im B-Tal ist er dann wieder so ein bisschen in der Tradition Europas. Also das ist so meine Wahrnehmung.
Meine Wahrnehmung der Songs, dass die ist ganz doll geprägt von diesem Paris Live Album. Ne? Deswegen habe ich vielleicht auch so eine Stadt im Morgengrauen in Erinnerung, wenn ich daran denke. Ich muss euch dazu eine Geschichte erzählen. Ich weiß, aufmerksame Meilensteine-Hörerinnen und Hörer kennen die schon. Ich habe es nämlich schon mal erzählt bei der Folge zu Paris von Supertramp, dem legendären Live-Album. Leider ist die Folge im Moment nicht online, aber wir wiederholen sie natürlich, sobald sich eine Gelegenheit ergibt. Wie auch immer, ich liebe diese Ansage von John Halliwell auf diesem Album zu dem Song. Ich kann mich nämlich gut daran erinnern, dass meine Freunde und ich als Jugendliche von diesem Album absolut fasziniert waren und wir uns vorgestellt haben, du stehst vor zigtausenden Leuten und darfst einen Song ansagen. Und du sagst sowas scheinbar völlig Sinnentleertes wie, wenn ihr heute Abend nach Hause geht, dann müsst ihr den langen Weg nehmen. Und dann stellst du irgendwann fest, es ist überhaupt nicht sinnentleert. Es geht um dich selbst, um dieses Gefühl, noch nicht angekommen zu sein. Und okay, Rockstar bin ich nicht geworden, auch kein Filmstar. Aber ich darf mit euch über Rockstars reden. Ein toller, fast schon prophetischer Song für mich und mein Gefühl von damals. Und das ist diese wunderschöne Ansage.
When you go home tonight, you must take the long way home.
Oh, da kriege ich. Ja, stellen sich die Haare auf, auch wenn das ein bisschen abgedroschen ist, wenn Radioleute
sagen. Absolut verständlich.
Die Haare
Frank.
Stellen sich auf.
Absolut verständlich. Schön, ganz schön, ganz schön.
So ist das. Ein Song mit prophetischer Kraft. The Long Way Home. Und bevor wir jetzt den langen Weg nach Hause nehmen, was bleibt? Was ist das Vermächtnis von Breakfast in America? Dem Gast gebührt das Wort, Sascha.
Hat das Album eine Gegenwartsbedeutung? Klare Antwort: ja. Als Star Wars-Fan unterscheide ich aber zwischen einer dunklen Seite und einer hellen Seite der Supertramp-Macht. Hier kommt zunächst einmal die dunkle Seite. Aus dem Jahr 2001, mehr muss man dazu nicht sagen.
Scooter.
Ich will es nicht sagen.
Hyper. Aber gut gemacht.
Ja, weil es eine gute Melodie ist. Ne?
Ja, genau.
Jetzt haben wir was ganz Aktuelles aus dem ersten halbes Jahr alt, 2023. Da haben wir die Hochgepitchten. Gleicher Song. David Guetta. Ja, David Guetta hat natürlich das Potenzial auch dieses Songs erkannt. Also das bezeichne ich jetzt mal als die dunkle Seite. Yeah. Aber es gibt auch diese helle Seite der Macht. Und da gibt es von Coldplay aus dem Jahr 2019 den Song Cry, Cry, Cry.
When you cry, cry, cry,
oh ja. Yeah.
Den Achteln. Ja.
When you cry, ja, das ist Supertramp-Erbe, ganz klar.
Ja. Auch akzentuiert. Da
When you cry, 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 baby.
Hochgepitchten Gesang, aber um den Hodgson zu imitieren. Und dann gibt es noch was ganz Tolles, und zwar von Kevin Parker, auch bekannt als Tame Impala, ein ganz toller Musiker aus Australien. It Might Be Time von 2020. Und man hört es sofort, ja. Da braucht man eigentlich das Interview nicht sehen, in dem er erzählt, dass Supertramp eins seiner Inspirationen war und auch zu seinem Leben dazugehört.
Das hört
man. Und am Ende gewinnt ja immer das Gute. Und insofern sage ich, möge die Macht immer mit Supertramp sein.
Danke. Das ist ein schönes Schlusswort. Aber Katharina, möchtest du oder hast du dem noch was hinzuzufügen?
Supertramp oder insbesondere Breakfast in America oder auch Crime of the Century, das sind einfach Meilensteine, die bleiben. Mir hat es total Freude gemacht, jetzt diese Woche in der Vorbereitung auf diesen Podcast das wieder zu hören, auch häufig zu hören. Habe es auch viel mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn gehört. Und auch der ist, mein kleiner Sohn vor allem, ist super drauf abgegangen und hat dazu getanzt und hat sich auch mal dazu aufs Sofa gesetzt und mal geträumt. Ja. Und genau das ist, glaube ich, das, was ein wirklich gutes Album ausmacht, dass es immer noch catcht, dass es immer da bleiben wird. Und ich freue mich einfach, hatte eine schöne Zeit mit euch und sag danke Sascha und danke Frank.
Ja, danke euch und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Goodbye, Stranger.